Wir bleiben bei den jungen Moderatoren und den länglichen Titeln. Der nächste Titel heißt Nicht der Kanal, sondern das Mittel bestimmt das neue Leitmedium von der Computerisierung der Schrift und der Vermenschlichung der Kommunikation. Für diesen Titel ist ausnahmsweise nicht Wolf verantwortlich, der ansonsten ganz gerne solche Ranken dichtet, sondern dafür ist tatsächlich Michael Liebe verantwortlich, der Moderator der nächsten Runde. Er organisiert die internationale Games Week hier in Berlin und ist ansonsten ein extrem internationaler Mensch, das kann man auf seiner Website nachlesen. Auf die Bühne bitte ich Christopher Gansing. Er kommt aus Schweden und ist seit 2012 künstlerischer Leiter der Transmediale. Und da ist auch seine Verbindung zu Wolf, sowie die Verbindung zu Michael Liebe, der Gaming-Aspekt bei Wolf ist, der sich eben auch mit diesem Thema intensiv auseinandersetzt. So ist es bei Christopher Gansing eben die Transmediale, die Wolf vor vielen Jahren mit erfunden hat. Und last but not least, Marco Schmöcker, der zweite, der aus Kalifornien extra zu Wolfs Geburtstag nach Berlin gekommen ist. Er ist Entrepreneur und Social Media Evangelist und sitzt im Silicon Valley oder am Rande des Silicon Valleys und erfindet ganz viele Dinge, beschäftigt sich mit ganz viel, was mit der IT zu tun hat, ist Wolf in langjähriger Freundschaft verbunden und so wie Wolf sich mit Michael Moon über die Theorie und die Philosophie unterhält, die mit dem ganzen Thema Internet und Digitalisierung zu tun hat, so redet er mit Marco besonders gerne über die praktische Anwendung. Und damit schließt sich der Kreis. Steffen Konrad, Gründer und CEO von Liquid Newsroom, ein echtes Start-up 2012. Und als er das vorgestellt hat, da hat Wolf ihn auch kennengelernt. Ich glaube, er ist derjenige hier im Raum, den er am kürzesten kennt, aber trotzdem eine intensive Bekanntschaft. Und ja, was das ist, was Sie da machen, das können Sie jetzt selber erzählen. Ich setze mich einfach hin und ihr legt los.
Super, vielen Dank. Genau, also Christopher und Steffen müssen beide zeitnah weg. Also wenn die beiden Herren einfach aufspringen, ihn's bitte nicht übel nehmen. Dafür sind externe Zeitpläne verantwortlich. Und vielen Dank, Wolf, für die Einladung und die Möglichkeit, dass wir hier sprechen dürfen und eine doch sehr vage These einfach mal wild im Raum diskutieren. Es geht darum zu sehen, es verändert sich vieles. Eine Frage an den Herrn Brandenburg würde ich gerne noch irgendwie vorher loswerden, weil vielleicht das komplett alles von vornherein zerstört. Er hat gesagt, die Schrift sei von Grund auf digital. Das habe ich nicht verstanden. Warum ist denn die Schrift digital?
Digital kommt ja von den Fingern, Digits. Und im Prinzip kann man in der Mathematik lernen, dass alle Zahlensysteme ineinander umrechenbar sind. Und wenn ich 26 Buchstaben habe, dann ist das ein digitales System. Es ist eine Abfolge von Symbolen, von denen es nur endlich viele gibt. Das ist die Definition von digital.
Okay, sehr schön. Dann sind wir immer noch auf der richtigen Linie. Meine digitalen Symbole waren immer 0 und 1, aber klar, das Konzept selber lässt sich auch auf ganz viele andere Kodexe anwenden. Und genau darum geht es, wenn wir sagen, das Mittel ist was anderes als der Kanal. Also es geht darum zu sagen, die Schrift ist ein Mittel, über dessen wir kommunizieren und nicht das Medium, über das wir kommunizieren. Und immer wenn wir über Schrift reden, bitte nicht verwechseln mit einer Story oder überhaupt der Sprache, sondern es geht um diese konkreten digitalen Zeichenfolgen des lateinischen Alphabets, über das wir hier sprechen wollen. Ist das denn tatsächlich das, was schon für immer gegeben ist? Ist das, was wir jetzt aktuell, auch ich mit meinen Stichpunkten hier in der Wunderlist sortiert habe, über Buchstabenfolgen, die Gedanken niedergeschrieben habe, ist es etwas, was immer bleiben wird? Es war ja auch nicht schon immer da. Fange ich mit Marco auch mal an. Wenn du eine neue Idee formulierst, wie gehst du da vor? Ist das etwas, du presst dann gleich los und probierst es einfach aus oder schreibst du erst ein langes Konzeptpapier? Wenn du für ein neues Programm, ein neues Unternehmen eine Idee im Kopf hast, was machst du dann damit als nächstes?
Als erstes denke ich wahrscheinlich auch darüber nach, ob ich sie vielleicht gleich in den Schredderer tue, weil ich entweder keine Zeit dafür habe oder sie vielleicht für mich in dem Zusammenhang gerade keinen Sinn macht. Im Allgemeinen aber versuche ich im ersten Moment einfach loszulegen und es auszuprobieren, um auch am Ende des Tages, wie es dann so schön heißt, fail fast, also ausprobieren, zu evaluieren, ob es überhaupt geht oder auch bestätigen, dass es geht und nicht erst zu lange drüber nachzudenken oder es niederzuschreiben und zu denken, wie es sein könnte, sondern rauszugehen und die Bestätigung zu kriegen, dass es etwas sein könnte, dass es funktionieren könnte.
Und woran arbeitest du aktuell?
Zurzeit arbeite ich für viele Kunden und leider nicht an meiner eigenen Idee. Ab und zu muss man auch mal anderen Leuten weiterhelfen bei ihren Geschäften und nicht nur an sich selbst denken.
Sehr schön. Steffen, du hast jetzt auch jüngst ein neues Unternehmen gegründet. Worum geht's da eigentlich?
Also jetzt passend zu dem Thema, wir haben ja das Thema Leitmedium. Also wo findet eigentlich Diskurs in der Öffentlichkeit statt? Und passend ist es jetzt ein Kanal oder ist es ein Mittel? Der Liquid Newsroom war für mich eine Plattform, mit dem ich gesagt habe, ich habe gemerkt, dass die Leute, mit denen ich geredet habe, die treffe ich auf unterschiedlichen Orten. Also ob die auf Facebook, auf Xing, auf LinkedIn oder in der echten Welt sind. Das heißt, es gibt den Ort nicht mehr, wo man sagt, da gibt es jetzt eine Konferenz, man bespricht sich, sondern ich treffe die am selben Tag manchmal auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Der Liquid Newsroom ist für mich eine Form geworden, wo ich gesagt habe, ich brauche eine technische Plattform, die mich unterstützt, indem dass ich Kommunikation mache, dass ich Diskurs mache und die Leute erreichen kann, wo auch immer die lesen. Also unabhängig von der Zeit, unabhängig vom Raum und unabhängig vom Kanal und sogar unabhängig von der Form.
Und heißt eigentlich, der Absender ist wieder King oder warum diese Veränderung?
Ja, ich habe auf meine eigenen Gewohnheiten geschaut. Wie gehe ich eigentlich mit Medien seit Jahren um? Und da habe ich festgestellt, also ich habe aufgehört, irgendwann mal im Fernsehen schauen. Wenn ich mache, dann mache ich das asynchron. Ich zeichne mir was auf und entscheide mich für was. Radio höre ich, wenn ich mal im Auto sitze, dann begleitet es mich. Text fast gar nicht mehr. Ich gehe sehr stark über Bild. Und ich habe einfach gemerkt, dass sich die Kommunikation verändert hat in meinem kompletten Umfeld. Die Leute einfach nicht mehr fixiert sind auf bestimmte Medien und sagen, da gehe ich immer hin oder lese jeden Morgen meine Zeitung. Die Gespräche finden spontaner statt. Ich habe auch gemerkt, dass im Leseverhalten zum Beispiel, ich bin nicht nur digital, das heißt, ich bin in der Thalia-Buchhandlung in Rosenheim vorbeigegangen, habe ein Buch gefunden, habe es aufgeschlagen, bin stecken geblieben an diesem Buch, habe 2, 3 Seiten gelesen, habe wieder gedacht, Mensch, wie toll ist Text. Ja? Wie schön ist, wenn jemand gut schreiben kann, in Sprache kleidet, was man vielleicht erfahren kann. Also digital heißt, ist ein Medium. Und deswegen sage ich, es kann auch analog sein. Und es ist eine Begegnung. Aber ich habe auch gemerkt, ich bin kein Buchleser. Bei mir finden Begegnungen immer ausschnittsweise statt. Es gibt ein Element, was ich total interessant finde, was mich beschäftigt. Und damit gehe ich weiter. Und ich habe festgestellt, dass das bei ganz vielen so ist und nicht nur bei mir.
Christopher, du bist jetzt in den großen Fußstapfen, die Transmediale zu kuratieren. Wie arbeitest du da? Also was ist, erste Frage, das nächste Thema für 2015? Gibt es da ein Leitthema, nachdem ihr das konzipiert?
Ja, gibt es schon. Capture All, was sicher viele von den Themen, die wir hier darüber diskutieren, auch besprechen. Aber ich wollte eigentlich, und ich wollte auch auf Englisch reden, ob das okay ist, okay, ein bisschen Disruption schaffen, weil ich dachte nicht, dass ich hier komme, um so meine praktische Arbeit im Alltag mit Transmediale darüber zu reden.
Ich muss ja erst mal ein Warm-up machen,
yeah, mit die Leute. To act, we could discuss this too, but depending on how much time we have, I don't want to take all time. So, but the keynote speaker today, I cannot help but to react on what Mr. Moon said. And there's only one thing I think he said that I agree with, and that is the disruption part. That, you know, also in this very nice, friendly discussion, I think also Wolf wanted us to create some disruption and to test our different opinions against each other. So I thought I would prepare something, but then I realized that I don't want to be this kind of techno-fascist of Steve Jobs. I want to be a grade C thinker. In defense of the grade C thinkers out there, I can offer a few thoughts as well as an object, maybe later in the discussion. But the starting point, I would say, is when we think about this whole values in the digital world and about this specific discussion about Vermenschlichung, humanizing of text, we need to think about now also the reconfigured relation between text and images. So it's not so much about if they were always digital or not. They are changed today through algorithms, through datafication, through the operation of systemic technologies on images and on writing. And this for me has a lot to do with the question of value, because I don't see where value enters any longer into the picture, at least not how we traditionally understand values. Because most of the media that we use today, the expressions that we put up, the values are already pre-inscribed. The systems that we use to mediate our everyday preclude any kind of value because they are algorithmically inscribed. Let me take like one example. So, I mean, we can go back, for example, to the whole paradigm of cybernetics that has influenced how we act in the world today. This is a post-war systems theory, technology philosophy, where basically politicians got together after the First World War and were thinking about how can we create stability in the world. And one thing that we are still very influenced by is this idea that technological systems are more neutral, they're free of politics, they are able to take away human corruption and create more neutral decision systems. We see very clearly today that that is false if we look about on the consequences of the so-called post-Snowden world, all the security and paranoia, the optimization society that also Krüger from the Bundeszentrale für politische Bildung was speaking about. So, to cut this statement short, because we can come back to it, I think we have to really act on what Wolf said early in the morning, this idea that before you speak, I have something important to say. This for me is the only kind of one of the few methods we have today of inserting some kind of value. That is not about keeping up with the machine, keeping up with technological progress, because technological progress is just like a feedback loop going around itself. We need to be even before the machines. We need to find ways to preclude this incorporation of everything into the technical. So this kind of idea of we have to be faster, we have to be smarter, that for me is a false idea. We have to find ways of circumventing this idea and finding the agency before anything is becoming digital, actually. And I have brought an object later that can demonstrate perhaps this.
Vielleicht schaffe ich es in einem Satz nochmal zusammenzufassen. Am Ende des Tages geht es nicht darum, als Mensch dem digitalen Trend und technischen Entwicklung hinterher zu rennen, sondern selbst zu bestimmen, wo es hingeht. Und darüber sollten wir 15 Minuten verkürzt in zwei Sätzen versuchen.
It was a C-grade thought anyway, very improvised.
Aber genau darum geht es ja. Text ist ja vielleicht einfach super abstrakt und total nichtmenschlich. Ja, und das binäre System oder beziehungsweise wie aktuell mit dem Computer umgegangen wird noch, ist auch sehr abstrahiert. Also heißt, ein Bild ist eine ziemlich direkte Repräsentation dessen, was irgendwo anders mal war oder auch dargestellt werden soll. Aber ein Text ist immer abstrakt. Ja, also da muss ich mir das wieder vorstellen. Und genau darum geht es mir. Es geht nicht darum zu sagen, okay, wir müssen irgendwie dem Digitalen jetzt hinterherrennen, sondern mit dem Humanization of the Digital Environment geht es eigentlich genau darum, dass wir weniger abstrahieren müssen. Vielleicht kann Steffen da einspringen, mit dem wir gestern Abend schönerweise klassisch im St. Oberholz noch schnell ein Bier getrunken haben und uns schon den Vorsprung geredet haben. Wenn du guckst, was passiert bei dir im Liquid Newsroom? Worauf springen die Leute an? Was sind die Inhalte und in welcher Form werden die Inhalte präsentiert, die am attraktivsten sind da draußen?
Wir hatten heute Morgen hier bei der Keynote das Thema mit der Auswahl. Also das klassische Problem, was ich sehe, was wir alle kennen, ist das Übermaß an Informationen. Das wird ja jetzt nicht weniger. Wir wissen, mit dem Internet der Dinge kommen noch mehr Daten, die wir verarbeiten müssen. Und die Feststellung, also was ich da jetzt in meinem täglichen Job mache, ich schreibe über Journalismus, Twitter sehr stark über das Thema, was gibt's Interessantes zum Lesen. Da ist es so, das sind 240 Quellen, das sind allein an Artikeln 1300 pro Tag, wo ich mal durch überfliege und schaue, was ist interessant. Das sind nur Artikel. Ja, in dieser Welt gibt's natürlich noch viel mehr Dinge. Und die Feststellung ist, dass auch bei mir selber sehe, Text ist anstrengender für sowas. Wenn ich sehr schnell filtern möchte und sehr schnell finden möchte, was interessant ist, das geht extrem gut mit Bild. Und da sind wir bei der Neuroscience. Da müssen wir das eh schauen, dass über das Bild natürlich viel schneller Botschaften, viel vielfältiger, viel breiter kommen. Das heißt, wenn ich was verschicke über Twitter in der Regel sehr stark, dann sehe ich das, wenn ich ein Bild verschicke oder wenn ich ein Video verschicke, ist die Reaktionsrate von den Leuten, die das lesen, immens viel größer. Die reagieren einfach auf Bild. Die haben keine Lust mehr, Texte zu lesen. Also in der Zeit, also in diesem Medium speziell, wo sehr schnelllebig ist, wo es um kurze und prägnante Informationen geht, ist das Bild der bessere Transporteur für Informationen. Muss man dazu sagen, wir reden über Werte. Und das war auch das Gespräch, was ich mit dem Wolf damals hatte im März dieses Jahr, wo wir uns getroffen hatten. Was bleibt eigentlich? Also der Grundgedanke beim Liquid Newsroom, es bleibt nichts, die Information bleibt nicht. Was bleibt eigentlich? Es bleibt eigentlich nur das, was zwischen den Menschen passiert. Es bleibt eine Veränderung oder keine Veränderung. Es bleibt ein Prozess oder ein Auslöser für irgendwas. Das heißt, das Bild ist heute vielleicht in dieser Überflussgesellschaft an Informationen das beste Medium, um Informationen relativ prägnant rüberzukriegen.
Darf ich kurz in die Runde fragen, wer von Ihnen und euch hat Kinder? Die absolute Mehrheit. Es bleibt ja alles hier im Raum, deswegen könnt ihr auch ruhig ehrlich antworten. Gibt's eines dieser Kinder, das Schwierigkeiten mit Schreiben hat? A, B, C, 2. Gibt es jemanden hier in dem Raum, der selber aktiv Computerspiele spielt? Hat von Ihnen jemand Probleme mit Schreiben?
Also das war jetzt nicht geplant, aber es stimmt. Ich bin in der Schule sitzen geblieben.
Ich auch.
Ja. Siehst du, wer ist von euch sitzen geblieben? Ah, jetzt haben wir mal eine auch qualifizierte Mehrheit. Sehr gut. Ich bin sitzen geblieben, weil ich in der Mathematik immer die Zahlen verdreht habe. So, ich war Legastheniker und ich war auch beim Schreiben Legastheniker. Schriftlich 5, mündlich 2. Und deshalb bin ich Germanist geworden.
Sehr gut. Habe auch damals die Schule geschwänzt, um Computer zu spielen. Bin auch unter anderem deswegen vielleicht sogar sitzen geblieben, weil ich in dieser Art der Leistungsabfrage dann nicht so richtig funktioniert habe. Habe aber trotzdem nachher angefangen, zumindest meine Doktorarbeit zum Thema zu schreiben. Also die Leidenschaft gewinnt dann, glaube ich, am Ende des Tages immer. Worauf ich aber eigentlich bei der Fragerunde hinaus wollte, um zu dem Thema Werte auch nochmal zurückzukommen. Von den beiden, wenn ich richtig mitgezählt habe, die Kinder haben, deren Kinder Probleme haben zu schreiben, wer findet das denn katastrophal? Niemand? Einer? Wieso denn? Was ist denn das Problem daran? Also wenn wir vielleicht uns weiterentwickeln, und dann würde ich gerne dich, Marco, nochmal mit einbinden. Ist denn dieses Alphabet zu nutzen überhaupt das Ausschlaggebende, um so einen Job zu machen, wie du ihn jetzt zum Beispiel machst? Also als Programmierer, klar, du arbeitest mit einer Programmiersprache, aber vom Denkmuster her ist es vielleicht ja auch was ganz anderes als das, was man braucht, um einen Newsartikel zu schreiben oder einen Roman zu schreiben.
Ja und nein. Also am Ende des Tages ist die Programmiersprache ja auch eine Art des Ausdrückens oder Erfassen von Abläufen irgendwie. Also man hat natürlich eine gute Rechtschreibkontrolle dann immer, wenn man programmiert, weil entweder läuft das Programm gar nicht oder es läuft, dann hat man es richtig geschrieben. Aber also insofern würde ich sagen, ist das nicht ganz so einfach, dass man am Ende des Tages geht es auch um Strukturen, die da sind, die im, auch für den Satzbau gebraucht werden. Aber sicherlich ist es eine andere Art des Ausdrückens, wo man dann auch andere Medien nutzen kann, die vielleicht das ausdrücken, anstatt es niederzuschreiben, was gelesen werden muss, kann man es ja auch dann sprachlich oder bildlich wiedergeben. Insofern ist es vielleicht etwas, das auch gleich übersetzen kann, in was man selbst zum Ausdruck bringt, ohne dass derjenige dann lesen muss, weil er es vielleicht sieht oder hört oder so. Das ist vielleicht nochmal ein Unterschied dazu, dass man, ich kommuniziere oder ich speichere meine Sachen in der einen Form und es kann in vielen anderen Formen dann zum Ausdruck gebracht werden. Das ist vielleicht der Unterschied zum Schreiben.
Kennt jemand das Spiel September 12? Kennt jemand das Spiel Madrid? Oder McDonald's The Game? Oder Pedo Priest? Nee. September 12 ist ein Spiel, das ein Künstler oder beziehungsweise gar kein Künstler, er nennt sich selber eher Journalist, Gonzalo Frasca programmiert hat, direkt nach September 11, also direkt als Reaktion auf die amerikanische Reaktion auf 9/11. Die war ja ganz klar vergeltungsorientiert. Und das Spiel basiert darauf, ich sehe ist ein Flash-Spiel, ganz im Browser, ich muss nichts eigentlich vorher haben, kann jeder nutzen. Ich sehe ein Dorf irgendwo in der Wüste. Da laufen Frauen rum, die eine blaue längliche Tracht haben, da laufen Männer rum, die teilweise irgendeinen Anzug anhaben. Ein paar davon haben einen schwarzen Gegenstand in der Hand und einen turbanmäßigen Palästinenser-Tuch auf dem Kopf. Und ich habe, oder meine Maus kontrolliert, ein Fadenkreuz. Dann passiert erstmal nichts. Die Leute laufen da rum. Es ist einfach dieses Spiel, diese Animation. Es passiert nichts. Aber ich habe halt dieses Fadenkreuz. Und ich werde eben, mir wird die Option gegeben, zur Verfügung gestellt, mit der linken Maustaste zu drücken. Das ist ja auch das, was wir intuitiv dann tun. Auch um es einfach mal auszuprobieren. Also was passiert? Vielleicht der ein oder andere zielt auf ein Haus, jemand anderes zielt auf eine Frau, jemand drittes zielt auf den vermeintlichen Terroristen. Am Ende des Tages fliegt eine Rakete in diese friedliche Landschaft rein und zerstört natürlich ganz viel. Als Reaktion auf diese Zerstörung sterben auch Menschen. Leute rennen zu diesem Schreckensszenario hin, trauern und davon 10% verwandelt sich dann in diese vorhin beschriebene Figur, die mit dem Palästinensertuch und einem schwarzen Stock in der Hand animiert ist. Wenn ich das wieder mache, passiert es nochmal, passiert es wieder. Ich kann eigentlich gar nicht dafür sorgen, dass ich irgendwie da aufräume, wenn man das denn machen wollte. Also ist die einzig wahre Handlungsweise, um da weder zu zerstören noch mehr Veränderungen hervorzurufen, eben nicht auf diesen Tuss-Knopf zu drücken. Worauf ich hinaus will, ist, über so ein interaktives Programm kann ich eben auch Aussagen treffen. Ich kann auch gesellschaftliche Gegebenheiten kommentieren und ich kann auch über so ein vermeintliches spielerisches Handeln, ein Computerspiel, was eigentlich immer nur Spaß machen soll, News kommentieren, newswertig sein, interaktive Kommentare verbreiten. Christopher, in der Transmediale. Transmediale ist ja ein sehr sozialkritisches Kunstformat. Wie wird da über interaktive Installationen die Sozialkritik denn kommuniziert? Also gibt es da ein paar Beispiele, die du uns nennen könntest?
Na klar. A couple of years ago, for example, we had this quite big project called the Octo, which was a reenactment of the Berlin Rohrpost, the pneumatic mail system. It was a very interactive installation that took part in the whole of the Haus der Kultur in der Welt. I mean, for me, that's kind of an example of interactive on several levels, because was a very playful installation where people could use this old system again, but it was not presented for nostalgic reasons. It was presented as a reflection on actually the protocols that are now hidden for us when we use any kind of electronic communication medium, and especially reflecting on the nature of social networking and social media. So you could literally see the packages being sent and switched around, and there was this whole kind of surveillance fiction connected to the installation that you didn't actually know who was perhaps controlling it or looking at your mail and so on. So I think, I mean, in this...
Did someone intercept messages and read them?
That could happen, yes. That was part, anyway, of the story behind. And, of course, there is a darker story to that, and also the fact that it was in Berlin, especially in East Germany, was still used, I think, in East Berlin, like up until the 1980s. It ended in the late 60s in West Berlin. But this is a kind of, for me, like a rematerialization of an older medium, but with a reflection of what has happened today. So it's like a media archaeological project which is trying to look at these technological developments that we're talking about here today in a perhaps like a non-linear way, to kind of bring something old back, but at the same time make it new. This was a little bit what I was trying to talk about before as well.
Darf ich kurz an was anknüpfen, was wir gestern Abend besprochen hatten? Also es war interessant, dass wir zusammensaßen im Oberholz. Ich habe ja schon gesagt, ich schreibe über Journalismus. Es gibt im Journalismus auch das Thema Immersive Journalism. Das heißt, man arbeitet mit 3D-Technologien, Augmented Reality. Man arbeitet auch mit dem Thema Games. Ich fand es extrem spannend, was du da gestern erzählt hattest. Ich gebe mal noch mit rund, um was es ging. Wir hatten die Frage politische Bildung heute Morgen. Ich glaube, dass die meisten heute eigentlich gar keine Lust mehr haben, sich politisch zu engagieren. Die Frage ist, kann Games zum Beispiel helfen, nicht nur beim Storytelling, sondern auch zu sagen, eine Aktivität hervorzurufen. Das heißt, wenn ich Nachrichten schreibe, und ich habe gestern das Beispiel gebracht, ich sitze in 3 Cafés, ich sitze in Berlin, ich sitze in Leipzig, ich sitze in München, mir berichten aus dem Stadtteil, was im Stadtteil passiert, könnte man mit Games zum Beispiel versuchen, die Bevölkerung in diesem Stadtteil mehr zu aktivieren? Kann das einen spielerischen Charakter geben, dass man mehr sagen, Werte schaffen oder über Werte diskutieren, eine Auseinandersetzung schaffen?
Hat jemand im Publikum vielleicht auch eine Meinung dazu? Ist ein gut geschriebener textlicher Artikel das Einzige oder das Wichtigste und Wesentlichste, worüber man eben vielleicht die politische Partizipation aufrechterhalten kann, forcieren kann, motivieren kann? Reden wir ja über Fantasiegebilde.
Ist es doch nun einfach so, Texte können bestimmte Formen von Inhalt ganz vorteilhaft schnell und eindeutig formulieren. Bilder wiederum sind in der Situation Gesamtzusammenhänge, Eindrücke in einer großen Breite, aber nicht in der Schärfe von einem Text zu formulieren. Ein Video zum Beispiel ist in der Lage, einen zeitlichen Ablauf darzustellen, was ein Bild nicht kann. So, ein Text, der wird irgendetwas, sofern der Text, das müssen wir jetzt mal unterstellen, vernünftig geschrieben ist, dann wird er einen strukturierten Ablauf darstellen. Nun gibt es Dinge, die brauchen strukturierte Abläufe, die werde ich über Text darstellen, genauso wie es Dinge gibt, die ich über ein Video darstelle, weil es ein Zeitablauf ist. Also ich glaube, hier wird ein Widerspruch konstruiert, den es überhaupt so gar nicht gibt, sondern die unterschiedlichen Medien haben unterschiedliche Fähigkeiten, bestimmte Dinge zu formulieren und darzustellen.
Stimmen wir erstmal überein. Also vielen Dank für den Einwurf auch, weil genau darum geht es ja, glaube ich, auch wenn ich Liquid Newsroom richtig verstanden habe. Aber vielleicht dahin gleich eine Reaktion darauf. Danke.
Also einen Punkt fand ich spannend, weil ich das auch bis vor kurzem dachte, es kam ja, aus der Liquid Newsroom-Ecke, dass Fotos oder Videos besser geteilt oder viral funktionieren. Also dass das eine Annahme ist, das erfasst mich schneller, ich habe schneller ein Gefühl dazu. Das ist ein Medium, das sich dann auch schneller teilt und fortpflanzt. Genau mit dem Ansatz bin ich bin Redakteur, letztens auch zu meiner Social-Media-Betreuerin gegangen und habe gesagt, wir müssen viel mehr übers Bild kommen, viel mehr Videobotschaften dort senden. Und die Kollegen dort messen das aber sehr genau. Und wir stellen fest, dass es oft der Text ist oder die Ansprache über 3-4 Sätze, die eine Denkreaktion auslösen, die Leute dann wieder animieren, zu interagieren. Also das will ich auch nicht verallgemeinern, nur es lässt sich nicht so leicht sagen, Bild teilt sich.
Also ich wollte da vielleicht kurz was zu sagen. Also es geht bei dem Bild ja auch wahrscheinlich in erster Linie erstmal darum, Aufmerksamkeit zu kriegen. Also ich habe nur eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne und ich muss den Leser vielleicht dann erstmal gewinnen. Und in der ganzen Flut, die da draußen vorherrscht, ist dann vielleicht ein Bild das Schnellste. Der Dreizeiler oder der Tweet kriegt mich vielleicht auch dann. Aber es geht ja auch nicht unbedingt um das präzise Beschreiben oder Erfassen von einem Sachverhalt an der ersten Stelle, sondern geht ja auch darum, überhaupt erstmal die Leute aus dem breiten Angebot erstmal zu sich zu bringen, sozusagen. Also das ist vielleicht noch ein anderer Aspekt, der damit reinfällt. Also es geht ja nicht nur darum, ich verstehe die Welt und schaue mir nur die Bilder durch und habe das in 10 Sekunden erledigt und kann meinem Tagesgeschäft nachgehen. Es geht ja auch darum, dass ich einfach nur kurz Zeit habe und sozusagen irgendwo hängen bleibe dann und dann tiefer reingezogen werde.
Ich kann es nur ergänzen, ich sehe es auch so, das ist ein guter Hinweis, aber es geht wirklich ums Filtern. Das ist dieser erste Mechanismus, ist es relevante Information? Also ich habe mal bei der Mobile World die Live-Schnittstelle von Twitter mitlaufen lassen, das sind 6000 Feeds pro Tag, das geht so. Das heißt, die einzige Chance, um da zu entdecken, ob da interessante Information ist, ist ein Moment eines Bildes, was mich greift. Den Text kriege ich gar nicht mehr mit. Tatsache, und da stimme ich Ihnen auch zu, der Text kann dann tiefer gehen. Das heißt, ich brauche erstmal den Aufhänger zu sagen, du, ich bin für dich interessant, das ist das Bild. Ich gebe Ihnen auch recht, dass jedes Medium, jede Form eine eigene Aussage hat. Ja? Ein Bild kann trotzdem auch eine komplette Geschichte erzählen, aber es kann trotzdem nicht alles sein. Und wir brauchen den Text, um manchmal tiefer zu gehen. Wir brauchen nur die Formulierung. Wir brauchen manchmal auch Aussagen von Leuten, was sie gesagt haben. Das, was für mich eigentlich immer klarer wird, ist, es ist Leitmedium, Wikipedia nachgeschaut, war für mich Presse, das ist Print. Leitmedium heute ist, kann überall sein und es kann halt 1000 Formen annehmen. Und wir werden immer besser, indem wir wissen, wie wir diese Formen einsetzen. Wir wissen immer besser, wann man Text verwendet. Wir wissen immer besser, wann Bild oder Bewegtbild sein soll. Oder vielleicht auch mal Games eine viel bessere Rolle spielt in der Kommunikation. Ich habe jetzt vor kurzem eine schöne Animation gesehen von der Entwicklung von New York unter Bloomberg. Das ist eine 3D-Grafik. Da sieht man einfach, wie sich die Architektur verändert. Das ist eine Visualisierung als wie fast spielerisch.
Danke, da hinten war noch eine Anregung und dann da.
Ja, hier ist eigentlich ein interessantes Beispiel eingefallen, und zwar bei Bewerbungen. Also da gibt es immer Fotos von den Kandidaten und dann gibt es den Lebenslauf. Und das sind ja ganz unterschiedliche Informationen. Und es gibt ja die Leute, es gibt Sicherheit, ihr habt ja alle jetzt schon irgendwann mal jemanden recruited, die einfach nur aufs Foto gucken. Und dann gibt es die Leute, die nur den Lebenslauf lesen und die kommen ja zu völlig anderen Ergebnissen. Also ich wollte damit einfach nur sagen, beispielhaft beschreiben, der Text hat schon auch eine Bedeutung, weil er eben eine gewisse Verbindlichkeit sagen erzwingt, die so ein Bild nie erzwingen kann.
Vielleicht kann ich ganz kurz darauf nochmal antworten in dem Zusammenhang mit, passt das mit der IT zusammen, in Bezug auf Lebensläufen. Also bei Programmieren gibt es in der Regel eigentlich keine Lebensläufe mehr, sondern es wird eigentlich nur gefragt, wo man seinen Code hinterlegt hat und nachverfolgen kann, wie aktiv ich bin, vielleicht auch im Open-Source-Bereich. Da wird eigentlich gar nicht mehr gefragt, was ich mal gemacht habe, sondern es geht darum, was sozusagen auf meinem Programmiererprofil draufsteht und wo ich aktiv bin und was ich mal geleistet habe. Also nur als kurze Ergänzung zum Thema auch Schrift oder was bedeutet das für Programmieren.
Nicht umsonst heißt ja das erfolgreiche Medium Bild-Zeitung. Die haben es geschafft, Bild und Text in ein bestimmtes Spannungsverhältnis zu stellen. Sehr erfolgreich. Ich sammle seit 10 Jahren die BZ, wo immer das Wort Tod draufsteht. Ich denke, das, was uns alle am meisten prägt, ist unsere Angst vorm Tod. Und Goethe hat schon gesagt, Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Ich sehe einfach, dass diese ganzen Medien, die da sind, irgendwie dazu da sind, unser Leben zu verlängern, zu verbessern oder eben auch festzuhalten. Also wir uns damit auch verewigen.